Ich habe selber Recherchen betrieben. Wann gab es mal so das erste öffentliche Balance Board? Es ist leider schwierig zu finden. Was ich gefunden habe, ist ein Bild von Hugh Hefner vom Playboy. Da steht der auf dem Balance Board und macht ein paar Moves. Und ich weiß nicht, von wann das genau ist, aber er sieht super jung aus. Also so Mitte 20, schätze ich mal. Jetzt, es hat natürlich immer noch den Rocker-Shape. Da waren wir auch wirklich die Ersten. Finde ich ganz geil. Im Internet finde ich überall Leute, die behaupten, sie wären die Ersten. Ich habe alle überprüft, kann ich sagen. Wahnsinn nicht. Wahnsinn nicht. Ja, ich habe so viel Geschichte. Ich könnte ja 30 Stunden reden, aber das wird vielleicht dann doch irgendwann langweilig.
Ja, viel zu erzählen hat er in der Tat, der Costa. Das wirst du in der nächsten Stunde herausfinden. Ja, Kuckuck, da ist er wieder, der Benny mit seinem Wellenlänge-Podcast, deinem Surf-Podcast gegen Landlock-Blues und Wellenentzug. Hey, ja, hast du schon einmal drüber nachgedacht, wie schwer es eigentlich ist, sich jedes Mal eine Begrüßung einfallen zu lassen für so eine Folge, damit man nicht immer dasselbe quatscht? Na, am Ende kommt sowas bei raus, ne? Sorry erstmal für letzte Woche. Ich war ein bisschen kränklich, außerdem hatte ich so einen Riesenhaufen anderen Kram zu tun, durch den ich durchwühlen musste. Und ja, das Interview mit dem Costa hatte ich eigentlich schon fertig. Aber da es in dieser Folge ja jetzt auch irgendwo ein Gewinnspiel geben soll, in dem es ein Costa-Board zu gewinnen gibt, beziehungsweise gleich 3 Costa-Boards sogar, wollte ich das Ganze auch vernünftig fertig machen. Und da fehlten mir noch Informationen von meinem Gast. Und ja, dementsprechend habe ich letzte Woche einfach mal pausiert und gesagt, okay, ich mache das jetzt in Ruhe fertig. Diese Woche ist es soweit. Wir sprechen über die Entwicklung des Balance Boards, darüber, wie man sich mit dem Balance Board ein Stück weit Surf-Feeling nach Hause holen kann und wie man im Wohnzimmer signifikant an den eigenen Surf-Skills arbeiten kann. Dazu gibt's viele interessante und witzige Stories aus Costas Gründergeschichte. Wirklich ein super cooler, entspannter Typ, dem es lohnt, zuzuhören. Viel zu erzählen, wie schon erwähnt. Er hat mir auch so die ein oder andere Antwort auf eine Frage vorweggenommen, die ich noch auf meiner Liste hatte. Dadurch wurde es dann auch sehr kurzweilig im Gespräch. Und bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Im Outro wird es die Info geben, wie man ein Costa-Board gewinnen kann heute. Oh, und bis dahin erstmal viel Spaß. Costa, herzlich willkommen im Wellenlänge-Podcast. Freut mich sehr.
Ja, danke. Danke für die Einladung. Danke für meinen ersten Podcast.
Ich habe letztes Mal nachgeguckt, 2008 stand ich das erste Mal auf einem Balanceboard. Da war ich in Cornwall am Arbeiten da und am Strand und ein Ire, mit dem ich da war, der hatte ein Indoboard mit. Und das haben wir da immer mal, ja, Wenn gerade mal wellenfrei war oder nur ein bisschen zwischendurch ausprobiert. Nachdem ich dann nach einem halben Jahr Arbeit da wieder zu Hause war, habe ich mir auch recht schnell eins bestellt und war ziemlich lange Zeit begeistert dabei. Ja. Was war denn bei dir das erste Balance Board, das du besessen hast, wie du drauf kamst und wann war das?
Das erste Balance Board war mir auch tatsächlich ein Indoboard. Weil das war vor circa 11 Jahren, was haben wir jetzt, 23, also ja, so 11, 12 Jahre, ja. Und ähnlich wie bei dir, nicht mehr am Surfen, zu Hause landlocked, und ich dachte, ich muss irgendwie mehr machen als nur mein normales Workout. Und dann habe ich, also Balance Boards kannte ich schon länger, also das war halt keine Brand oder sowas, dann nimmt man halt irgendwas, ja, was halt ein bisschen rollt oder wackelig ist und stellt ein Brett drauf.
Ja.
Aber dann im Indoorboard war es dann so, dass ich, ja, es ist alles ganz witzig, das ist irgendwie ganz nett. Aber wir waren damals, so hat es eigentlich angefangen, mir war das einfach, wenn Sie es so offen sagen, mir war das einfach zu langweilig. Mhm. Das war, weil du stehst halt nach einer Woche oder nach 3, 4 Tagen, stehst halt drauf und denkst, okay, gut, jetzt Balance ist durch. Also ich kann drauf stehen mit einem Bein, es bringt jetzt nicht mehr den Kick so. Und damals war ich noch intensiv Snowboarden und wir waren immer mit so einer Crew unterwegs. wo wir halt doch, da ging es eher um Tricks machen, also einfach nur runterfahren, das haben wir nie gemacht. Und ich wusste eben aus vom Surfen, vom Skateboarden und vom Snowboarden, da muss ein bisschen mehr Kick rein und habe eigentlich mein eigenes Board für mich entwickelt, wo ich gesagt habe, ich muss das irgendwie so pimpen oder so bauen, dass ich es geil finde. Und das hat ziemlich lang gedauert, weil ich mir einfach da auch Zeit gelassen habe. Also ich habe Costaboard nicht gegründet mit der Idee, oh, ich mache jetzt hier irgendwie eine neue Brand und mache ein neues Balanceboard oder sonst was, sondern das war so nebenbei als Spaßgedanke. Und mein erstes Board war, ja, es war auf jeden Fall schon spannender als das Indoorboard, fand ich damals. Aber es war jetzt auch noch nicht so richtig geil, weil mir einfach auch, ich wusste zwar, was ich will, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Und dann habe ich eben viel rumprobiert und zu der Zeit war ich auch in meinem Leben so einer Phase, wo ich wusste, also ich war damals vielleicht 30 Tage im Jahr surfen, klingt jetzt viel für alle, ich weiß, man hat ja nur irgendwie so 20 Tage, ich muss dann immer unbezahlten Urlaub nehmen und dann immer mehr und immer mehr, irgendwann wurde der Urlaub zwar mehr, also die Surftage mehr, aber das Geld halt weniger. Ja. Da war so die Balance, war so, mir war klar, das funktioniert nicht mehr. Ich will mehr surfen, ich will viel mehr am Meer sein. Das lässt sich mit meinem Job irgendwie nicht vereinbaren. Und da fing das tatsächlich an, habe ich gesagt, hey, ich brauche nicht viel. Also zur damaligen Zeit habe ich gesagt, ich brauche nicht viel. Wenn ich irgendwie mal am Board hier oder da irgendwie verkaufe, das reicht mir zum Überleben. Und so hat es eigentlich angefangen. Also ich fasse es mal so ein bisschen zusammen. Ich habe damals dann alles reduziert auf tatsächlich eine Tasche und ein Surfboard und ein Skateboard. Das war alles, was ich hatte, was ziemlich geil war, weil ich war eben so nirgendwo gebunden, auch keine, da wo ich war, da habe ich immer was gebietet und dann war ich eben unterwegs viel mit meinem Van, hauptsächlich in Portugal, Job gekündigt, das heißt, Kohle war wirklich nix da und ich musste halt tatsächlich nur so ein paar Boards ab und zu mal verkaufen, da konnte ich überleben und das Leben, was ich wollte, nämlich einfach surfen und chillen.
Ja.
Und so hat's angefangen und natürlich, also mir hat es halt alles so Spaß gemacht. Ich war nicht die ganze Zeit am Meer, ich musste ja irgendwo auch die Boards bauen, das habe ich in Berlin immer gemacht. Dort war ich im Coworking Space, im Chaos, geiler Laden, da müsst ihr auf jeden Fall alle mal vorbei, wenn ihr in Berlin seid. Finde ich der geilste Ort der Welt. Und dort habe ich halt über die Boards gebaut und dann war ich wieder unterwegs und ab und zu mal, also wir reden wirklich von ab und zu mal, habe ich dann mal eins verkauft. Vielleicht so ein oder zwei im Monat, das war jetzt nicht so viel. Und das war hauptsächlich, ich hatte immer Boards dabei, habe es ein paar Leuten gezeigt, war auf beim Snowboarden immer, also so, das war alles sehr natürlich, das war jetzt kein großes Ding. Ich hatte eine Website, die habe ich mir selber zusammengebaut, das konnte ich, habe Informatik studiert, heißt, da habe ich auf jeden Fall das Wissen gehabt, dass ich mir selber eine Webseite bauen konnte. Hey, wir reden vor 12 Jahren, ne? Da war noch nichts mit zusammenklicken, ja. Da muss man sich das Ding echt noch schnell selber bauen, selber programmieren.
HTML und Co.
Ja, und so war das eben, dass ich habe natürlich immer weitergemacht, immer irgendwie verbessert, weil ich dachte, ja, das ist mir da zu rutschig, da will ich da was machen und da. Und das hat mir einfach so Freude gemacht und hat so Laune gemacht, dass ich einfach weitergemacht habe und irgendwann habe ich halt gemerkt, dass das wurde halt immer mehr, was ich irgendwie cool fand. Und plötzlich, also ich glaube, ich war so der Letzte, der es gemerkt hat, plötzlich war es so ein richtiges Business, wo ich denke, wo bin ich denn jetzt? Also ich brauche irgendwie Unterstützung, ich schaffe das gar nicht alles alleine. Oder also war schon der Gedanke, dass ich sage, hey, höre ich jetzt einfach hier auf und mach halt eben das, was ich kann, die paar Boards, die ich halt bauen kann. Und du musst ja irgendwann mal auch, du musst auch verpacken, du musst verschicken, du musst E-Mails beantworten. Und ich weiß noch, wie ich irgendwann mal da stand und in meine Inbox schaute und es waren so 110 E-Mails drin. Und dachte mir so, ey, ich brauche ja einen ganzen Tag, um diese E-Mails zu beantworten oder länger. Dann sind ja morgen wieder so viele drin. Ich komme ja gar nicht mehr zum Bauen. Also es war irgendwann so ein Punkt, wo es dann so, okay, was mache ich jetzt? Und da ging es dann irgendwie los und habe ich der erste Person eingestellt, so teilweise, damit man ein bisschen bei den E-Mails hilft. Und so hat sich das alles aufgebaut und wurde dann irgendwann echt ein bisschen wild.
Und zu dem, was es jetzt heute ist, so ungefähr, das ist ja...
Ja, es ist, hat eine Entwicklung durchgemacht. Also jetzt ist es wieder ein bisschen, ich sag mal, back to the roots, weil Also ich bin durch diesen Prozess gegangen, das habe ich auch nur nie so groß öffentlich gemacht. Das ist ja immer größer geworden, irgendwann hatte ich dann mehr Personen, die geholfen haben, etc. Und irgendwann wurde es tatsächlich so zu einem richtigen Business, weißt du, wo du überlegen musst, okay, was mache ich jetzt als nächstes, wann mache ich jetzt mit Marketing etc. Das war alles am Anfang irgendwie ganz spannend, aber für mich war dann so diese Grundsubstanz, also warum ich das gemacht habe. Ich habe das gemacht, weil ich meine Freiheit leben wollte, weil ich andere dazu motivieren wollte, eben ihr Ding zu machen. Und weißt du, ich sage das immer wieder, du lebst halt nur einmal, auch wenn du so ein Spruch ist, aber irgendwann merkst du, ja, es ist tatsächlich so. Und mach einfach das, was du fühlst und was dir Spaß und Freude und Energie bringt im Leben. Und irgendwann habe ich gemerkt, naja, jetzt bin ich in so einem Ding drin. Jetzt bin ich zwar nicht mehr angestellt irgendwo, aber jetzt bin ich in meinem eigenen Unternehmen irgendwie eingestellt und da kann ich gar nicht kündigen. So, hat mich alles irgendwann überrannt, weil ich weiß noch die ersten Jahre, die E-Mails, ich hab mir so viel Zeit nehmen können für jeden Einzelnen. Ich habe mir ich würde sagen, meine ersten 200 Kunden oder 300 Kunden, ey, da hast du die Mails hin und her geschrieben, WhatsApp ausgetauscht, das war alles so ganz geil. Ja. Und irgendwann geht das gar nicht mehr, weil es einfach zu viele werden. Und trotzdem, aber wollte ich das ja. Und irgendwann wurde es ein bisschen anonymer und irgendwie gemerkt, dass die Leute so, hey, ich habe mein Board gestern bestellt, wo bleibt das denn? Und dann sagst du, oh ja, ich habe heute noch gar nicht zur Post, weil es für mich so völlig normal war, dass ich halt den Kunden schreibe, hey, Digga, ich schick's dir am Freitag raus, weil ich muss noch 5 bauen, das wird jetzt zu spät, ich schick's dir, passt das? Und irgendwann merkst du, nee, du bist ja jetzt, das ist jetzt so groß geworden, dass es viel anonymer ist, die Leute bestellen nicht mehr hier bei mir selber, sondern die bestellen halt bei einer Firma, die heißt Costa Board.
Ja, ja, ja.
Und das war dann irgendwann so der Punkt, wo es gesagt hat, hey, irgendwie ist so ein bisschen, ist da was passiert, was auf der einen Seite ja irgendwie ganz geil war. Ich meine, wir haben mittlerweile, ich hab's mal gezählt, wir sind in über 60 Ländern sind die Costa Boards raus. Ja. Klingt jetzt so ganz brutal, aber es gibt manche Länder, da sind es nur so 5 Boards.
Ja, kann man zählen.
Aber trotzdem, wie meine Podcast-Statistik. Weißt du, siehst du, ich finde es immer ganz geil, wenn du Bestellungen siehst, irgendwie so aus Japan, aus Korea, aus Ländern, von denen ich weiß, da, ob das da ankommen wird. Hat nicht immer geklappt, aber ganz oft. Also es ist schon, mittlerweile sind wir über 60.000 Costa Boarder weltweit. Und das ist halt schon irre, wenn du überlegst, ich habe damals gezählt, wenn ich 5 Boards verkaufe im Monat, dann reicht mir das zum mein Ding zu machen, surfen zu gehen und dann, ich habe ja noch riesen Spaß dabei gehabt.
Ja, ja, ja.
Und hab's immer noch und dann irgendwann war es einfach zu viel, dann ist intern echt ein bisschen alle, also es war einfach, ich will gar nicht die Leute damit zuquatschen. Es wurde einfach too much. Vor allem, ich habe halt gesehen, weißt du, wir hatten dann so Phasen, wo es auch echt so, weil ich es auch gar nicht kannte, wo es so echt problematisch wurde, wo plötzlich, ich weiß noch, wir hatten an einem, war es ein Weihnachten oder so, kurz vor Weihnachten, wo es auf einen Schlag so viele Bestellungen kamen und dann guckst du nur rein, denkst du so, okay, geil, aber Alter, das ist, wie, wo kommt denn jetzt diese Dinge auf einmal her, so viel? Das war, dann hast du halt echt Leute tatsächlich enttäuschen müssen oder hast du halt enttäuscht, weil du hast halt nicht innerhalb von 3-4 Tagen liefern können, sondern es hat dann mal so eine Woche oder 2 oder 3. Mhm. Wir hatten mal eine längste Periode, wo ich den Leuten geschrieben habe, hey, ich brauche locker 4 Wochen, bis ich das alles fertig habe. Du musst 4-5 Wochen warten, die meisten so, ey, easy, alles entspannt. Aber dadurch, dass es auch ein bisschen größer wurde und ich verstehe das so total, dass sagen, hey Mann, ich habe jetzt bezahlt, jetzt war ich schon wieder 4 Wochen. Also es war dann plötzlich so eine Energie, wo ich dachte, ey nee, genau das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich, dass alle, die mit mir und mit Costa Board irgendwie was machen, dass die Bock haben, weißt du, dass die Spaß haben, dass es so eine coole Seite ist. Aber irgendwann merkst du, ab einer gewissen Größe ist alles gar nicht so einfach. Irgendwann kriegst du auch so einen Anruf von deinem Holzlieferanten, der sagt, du, also so viel kann ich dir jetzt nicht liefern bis da und dahin. Ja. Und so Gedanken hatte ich ja nie. Und denkst, ach, stimmt ja. Das ist ja, der hat ja auch, weißt du, für mich am Anfang, das bisschen Holz, was ich gebraucht habe, das hast du überall herbekommen. Und irgendwann wurde es so, ja, also es gab dann auch echt Probleme, weil alles so groß und organisatorisch schwierig wurde und eben dass ich halt so viele Leute einfach enttäuscht habe. Die kennen mich, selbst wenn sie mich kennen würden, ist trotzdem nicht nice,
natürlich.
Wenn du du bestellst ein Produkt. Also es war halt so plötzlich so eine negative Energie.
Das ist halt auch so eine Entwicklung, die man heute nicht mehr kennt. Ne? Man ist heute gewohnt, das kommt halt einfach schnell. Es ist einfach Zeiten von Amazon und ähnlichen, heute bestellen, morgen da. Das ist man irgendwie gewohnt auch schon halt. Ne?
Ja, das finde ich ja auch, ist ja auch okay, wenn man das macht, weil man kann es ja auch, funktioniert ja, also wenn man es hinkriegt, es ist nur nicht ganz so einfach, habe ich festgestellt, und das Problem war für mich irgendwann so, dass es halt in so eine Richtung ging, wo du merkst, hey, du enttäuscht immer mal wieder, das kannst du nicht verhindern, weil ab einer gewissen Größe, wenn die DHL, wenn die mal was verkackt, das interessiert den Kunden jetzt nicht, wo du sagst, ey Mann, ich krieg das nicht mit, dass das Ding nicht angekommen ist. Gibt's auch Software, also man kann alles irgendwie machen. Auf jeden Fall, um das Ganze zusammenzufügen, bin ich wieder den Schritt zurückgegangen, weil es halt auch dann echt irgendwann mal auch echt ein größeres finanzielles Thema auch wurde, wo du sagst, boah, das funktioniert irgendwie so nicht, dass ich gesagt habe, ich will wieder zurück zu dieser Grundenergie, die ich eigentlich in Costa Board immer hatte und gesehen habe. Und das heißt einfach, dass wir ein Board bauen, von dem ich weiß, mit dem kannst du Spaß haben, das hat eine gewisse Energie, die Community, das sind alle so entspannte Leute, und deswegen habe ich da alles ein bisschen reduziert und gesagt, hey, ich baue weniger und mache alles ein bisschen ruhiger, und zum Beispiel jetzt auch, ich baue auf Vorbestellung zurzeit, du kannst bestellen, wir legen los, und ich leg los, und ab einem gewissen Zeitpunkt wird dann ausgeliefert und eben nicht dieses ständig hinterher schießen. Wenn halt nichts mehr da ist, dann ist halt nichts mehr da. Da muss man ein bisschen warten oder halt nicht. Und da sind wir gerade wieder. Also eigentlich bin ich wieder zurück von diesem super Hype, den wir hatten, mit 2020 sowieso, als Corona, das ist ja alles völlig wild gewesen. Klar. Da hast du überhaupt keinen Überblick mehr gehabt. Und dann kamen ja irgendwie 300.000 Konkurrenten, die nichts anderes gemacht haben, wie uns kopiert. Das muss ich ganz kurz sagen. Bestimmt hört der eine oder andere zu. Wir haben dann teilweise auch so Werbung geschalten, wo ich wusste, also teilweise haben die alles kopiert, was sie gemacht haben, und wir haben da manchmal Sachen geschalten, wo wir wussten, das kopieren wir einfach, wo wir wussten, das ist totaler Shit.
Okay.
Also wir haben uns auch schon ein bisschen Spaß damit gemacht. Und also das, ja, also so war irgendwie die Reise. Das ging so ein bisschen immer hoch und runter, und jetzt finde ich, ist Costa Board wieder da, wo die Ursprungsenergie eigentlich hergekommen ist.
Das klingt sehr cool. Du hast jetzt sehr viele Fragen von mir schon noch ein Stück weit vorweggenommen in deinem langen Einstieg, okay. Ist aber auch egal, alles gut. Ist eine krasse Geschichte auf jeden Fall, ne? Wenn du so denkst, dass du so angefangen hast, ist ein bisschen Parallelen zu Patagonia auch so zum Beispiel, ne? Wo der Yvon Chopard ja auch irgendwo angefangen hat, da mal so ein paar Kletterhaken sich selber zu bauen, und dann hat er mal so ein paar verkauft, und ist dann irgendwann ist da dieses Millionenunternehmen sogar draus geworden, und der ja mittlerweile auch einfach ganz viel macht, um kein normaler Unternehmer zu sein. Ne? Also, ja, irre spannend auf jeden Fall. Zurück zu meiner Einstiegsfrage. Wenn ich ganz ehrlich bin, mein erstes Board war auch gar kein Indoor-Board. Der Ihre, der hatte nämlich nur noch die Rolle von dem Board. Und dann haben wir irgendein altes Skimboard draufgepackt und sind mit dem darüber. Ja. Und das Erste, was mir dann auch recht schnell passierte, war, dass ich einmal über das Ding rübergerutscht bin, mit der Hüfte auf die Rolle geknallt bin und gleich erstmal so halb querschnittsgelähmt da erstmal einen Tag lang lag. Und später habe ich mir das Indoor-Board gekauft, weil das ja das Board dazu war. Und ich kam auch zu dem Punkt, okay, mit dem Stopper und allem, das ist ganz gut. Da steht ja auch drauf, und only use on your own risk und sowas. Und da reiten die auch drauf rum irgendwo, wenn sie so ein Ding verkaufen. Aber tatsächlich dachte ich auch, es könnte eigentlich cooler sein, wenn man das ein anderes hat. Was würdest du denn jetzt sagen? Costa Board ist speziell für Surfen konstruiert. Was ist jetzt so die Besonderheit?
Die Frage ist ein bisschen schwierig, auch für Surfer. Du bist ja hier surforientiert. Also für Surfer, das ist so ein Ding mit der Balance. Weil, ich habe auch schon mal extra ein Video damit gemacht. Wenn du dich ein bisschen mal beschäftigst, was ist eigentlich Balance? Das ist was eigentlich total kompliziertes. Das ist nicht einfach nur, ich kann mich halten, wenn irgendwas wackelt. Also zum Beispiel, du kannst der absolute Profi auf einem Balanceboard sein und auf eine Slackline nicht einen Zentimeter stehen, weil es einfach ein anderer Bewegungsablauf ist. Wenn es jetzt aber speziell um Surfen geht, und das ist natürlich, da komme ich ja aus der Richtung her, so geht es auch in dem Video, was ich gemacht habe, wenn man eben auf dem Board steht und jetzt hin und her wackelt, also einfach so von links nach rechts, das ist am Anfang total schwer, da haut's meistens die Leute um und dann liegen sie auf der Hüfte. Und aber nach ein paar Minuten, das weißt du selber, geht das, weil unser Körper, also die Muskeln gerade so an der Wirbelsäule entlang, es sind reflektorisch trainiert, die Muskeln. Das heißt, der Körper muss sich selber wieder in Balance bringen und dadurch lernt er eben, okay, wenn ich da bin, muss ich wieder da zurück, muss ich das und das machen. Das heißt, wenn du hin und her rollst, dann ist deine Balance nach 2 Stunden kannst du das. Ja. Mhm. Aber beim Surfen, da stehst du nicht auf dem Brett und das kippt mal leicht nach vorne und kippt leicht nach hinten. Das wackelt vorne, hinten, oben unten. Das hat so eine größere Bewegungsvielfalt und das muss man alles irgendwie mit integrieren. Das heißt, wenn du speziell für Surfen eine Balance stärken willst, dann musst du so viel verschiedene Arten von, ich sag immer, Tricks oder Abläufe, irgendwas machen. Das heißt, probierst du mal übers Brett zu steigen, also mit einem Bein, mal vorne auf der Nose, so ein Hang 10, ein Hang 5. Also die Surf-Moves, die muss man gar nicht auf dem Board selber machen. Da geht es einfach nur darum, dass man sich in verschiedene Positionen bringt. Zum Beispiel, wenn du eine 180er-Drehung nach rechts machst, mach die auch mal nach links, mach die mit dem anderen Fuß. Also so viel Varianten wie möglich, damit eben dein Körper so viel wie möglich verschiedene Positionen trainiert. Das wiederum, und wir hatten ja eine Zeit lang diese Kugel, die ist leider gerade ausverkauft, sonst könnte ich jetzt das nochmal anpreisen. Die Kugel, die wir hatten, die ist ein bisschen schwieriger zum Lernen am Anfang. Also die ist richtig schwierig. Da stehst du eine Sekunde drauf und bist da runter. Aber wenn du da zum Beispiel mal dran bleibst und ein paar Sekunden drauf, das haben wir tatsächlich getestet, das kannst du direkt beim Surfen spürst es direkt. Ja. Also wenn du so 3-4 Tage auf diesem Ball stehst, weil du hast so eine 360-Grad-Bewegung, ja, das ist schon anstrengend.
Wieder nochmal was deutlich anders.
Danach merkst du wirklich direkt beim Surfen, du bist echt gut vorbereitet. Also das ist etwas, wo ich so direkt gespürt habe. Also Tipp, wenn du beim Surfen deine Balance verbessern willst mit dem Balanceboard, musst du verschiedene Arten von Tricks machen. Und dafür habe ich das Costa Board gebaut. Es ist eben leicht. Das dreht sich schnell. Das ist auch kleiner. Weil ich habe zum Beispiel früher, als ich das Indoor Board, das habe ich nie irgendwo mitgenommen. Das war mir einfach zu dick, zu globig. Und es sah jetzt nicht sexy aus. Es ist jetzt nicht. Also, weißt du, spielt doch alles heutzutage irgendwie eine Rolle. Es ist halt nicht geil, so ein Stück Holz unterm Arm rumzutragen und irgendwie zu deinem Kumpel gehst und an der S-Bahn mit dem Ding in der Hand rumläufst. Ist halt so. Und das Costa Board, das ist halt viel dünner. Das heißt, du kannst auch Sachen aus dem Skateboard-Bereich machen, kannst Ollies machen und so weiter. Hast halt viel mehr Varianten und deswegen sag ich, ich find's optimal das ist meine Vorstellung von optimal von einem Balanceboard von Surfer, weil du kannst halt einfach viele Tricks machen und was eben dazu kommt, du hast halt Spaß dabei, weil wenn du Spaß hast, bleibst du halt länger drauf, zeigst es deinem Kumpel, mit dem machst du dann auch ein paar Tricks, man kann sich abwechseln, weil das beste Trainingsgerät bringt halt nichts, wenn du es nicht benutzt, weil es halt keinen Fun macht.
Ja, heute möchte ich euch einen neuen Podcast-Partner von mir vorstellen im Werbeblock, nämlich die Firma Costa Board. Noch nie gehört? Na, dann am besten nochmal zurück zum Anfang dieser Episode. Dann hast du nämlich richtig zugehört. Falls du zugehört hast, dann einfach weiterhören, dann hörst du alles weitere. Zukünftig wird es 5% Rabatt auf jede Costa Board Bestellung für dich geben. Zusätzlich unterstützt du meinen Podcast damit. Diese Woche ist allerdings ja auch das Gewinnspiel, das am Ende bekannt gegeben wird, worum es da geht. Die Chance würde ich mir dann auf jeden Fall nicht entgehen lassen und darauf vielleicht erst warten. Von dem lieben Costa wirst du also zumindest im Werbeblock öfter mal was hören. Ansonsten möchte ich den Werbeblock heute nutzen, um mal eine Petition in der Bevölkerung der Locals in Teahupo auf Tahiti zu verbreiten. Dort soll nämlich die Austragung des Olympischen Surf Contests für Paris 24 stattfinden. Und da steht im Moment ein relativ alter, einfacher Holzturm im Meer, der unter anderem der WSL bei den Surf-Contests, der regelmäßigen Events dort als Beobachtungspunkt zum Filmen und zum Fotomachen und allem Möglichen dient. Und ja, dieser soll nun durch einen großen neuen Turm ersetzt werden, der ein solides Betonfundament benötigen wird. Und ja, klingt ja erstmal gut. Einen soliden Turm kann wahrscheinlich nicht schaden. Nur das Problem ist natürlich, dass der mitten im Meer stehen wird. Und Teahupo, kann man sich vorstellen, da auf Tahiti bricht über einem wunderschönen Riff, das natürlich eine riesengroße Artenvielfalt, ein eigenes Ökosystem bereitstellt und wirklich ja eins der schönen großen Riffe, die noch überhaupt vorhanden sind und die natürlich auch für die Entstehung der Welle verantwortlich sind. Ja, nun möchte das Olympische Komitee dort einen neuen Turm reinbauen, wo dann auch Toiletten sind und alles Mögliche klimatisiert und dass man da ein bisschen Luxus für das Olympische Komitee hat. Und es ist ganz stark zu befürchten, dass das natürlich ein riesengroßer Eingriff in dieses Riff wird, in dem einmal das Ökosystem zumindest sehr leiden wird. Die lokalen Menschen vor Ort leben außerdem vom Fischfang dort, vom nachhaltigen Fischfang auch, kann man da wahrscheinlich wirklich noch sagen, da fahren keine Schleppnetztanker oder ähnliches, sondern die Menschen leben halt einfach davon, diesem Riff ist das Haupteinkommen der Leute und Nahrungsquelle. Ja, und wenn man es dann mal auf einige Weile voraus runterbricht, dann gefährdet dieser Turm natürlich auch den Surfspot an sich. Denn wenn man das Riff dort irgendwo schädigt, dann wird die Welle früher oder später zumindest nicht unwahrscheinlich, dass es auch verschwinden wird. Von daher, schau einfach mal in die Shownotes. Da findest du Informationen zu der Petition beziehungsweise den Link dazu. Lies es dir mal durch, unterschreib gerne und hilf, diesen Quatsch zu verhindern. Vermutlich wird da auch demnächst mal eine Sonderfolge drüber rauskommen, wo ich mit meinem baldigen Podcast-Partner, dem Fabi, mal über derlei Dinge spreche, was so Großveranstaltungen im Sport und vor allen Dingen dann im Surfen für einen Quatsch manchmal mit sich bringen. Zu guter Letzt natürlich noch der Hinweis auf meinen Medienpartner Freaks of Fashion, den ich auch heute wieder lobend erwähnen möchte. Auch wieder danke, Markus, für das schöne Bild zu dieser Folge und zu allem, was ich sonst so auf Instagram von dir posten darf. Schaut auch mal auf freaksoffashion.com oder auf Markus' seinem Instagram-Profil vorbei. Lohnt sich immer und man findet auch das ein oder andere nette Design-Element, das man käuflich erwerben kann.
Werbung Ende.
Ja, nee, genau. Und ich denke auch, ich hab das auch gemerkt bei dem Indoor-Board immer, es gibt da ja auch dann die Anleitung, dass man hier irgendwelche Drehungen drauf macht. Es war immer nicht so richtig einfach damit, fand ich. Und dachte jedes Mal, okay, ich glaube, ich habe das in Erinnerung, dass das mit diesem Skimboard irgendwie ein bisschen schon besser ging, weil man das einfach irgendwo da eher nur drauf lag und nicht so statisch war halt. Und das ist mir auch auf jeden Fall recht schnell aufgefallen.
Ja, ne? Das Indoor-Board kommt auch aus einer anderen Richtung. Also der Erfinder von dem Indoor-Board, ja, auch ganz mega sympathischer Typ. Das, was der macht, der geht wirklich so in die Surf-Fitness. Also wenn du so was mit Gewichten machst zum Beispiel, wenn du jetzt im Fitnessstudio irgendwie so eine Langhantelstange auf deine Schulter legst und da ist natürlich so ein Indoor-Board mit den Stoppern und ein bisschen dicker, weil es halt einfach ruhiger ist. Und es fühlt sich halt einfach alles so ein bisschen stabiler an. Da willst du so eine Plattform haben, sag ich mal. Macht es viel mehr Sinn. Ich würde jetzt keinem sagen, ach, kannst du auch im Costa-Board machen, aber das ist halt viel dynamischer, viel schneller, hat keinen Stopper. Und wenn du halt auf der Nase liegst, die Nase schon wehtut und die Hüfte und dann kommt noch eine Langhantelstange hinterher.
Nee, nicht so gut. Das
ist nicht so gut. Also das Indoor-Board hat seine Vorteile, hat seine Berechtigung und muss man auch sagen, war ja einfach so, dass einer der ersten Boards, das so im Mainstream so ein bisschen mehr Anerkennung bekommen hat. Ich habe selber Recherchen betrieben, um herauszufinden, wann gab es nun mal so das erste öffentliche Balance-Board. Es ist leider schwierig zu finden. Was ich gefunden habe, ist ein Bild von Hugh Hefner, von Playboy. Da steht er auf dem Balance-Board und macht ein paar Moves und ich weiß nicht, von wann das genau ist, aber er sieht super jung aus, also so Mitte 20, schätze ich mal.
Geil.
Also das ist was ich gefunden habe. Ich habe es auch irgendwo gescreenshottet, aber man weiß nicht, ob das überhaupt eine Marke war, ob das selber gebaut hat. Und ich fand es ganz lustig, als ich meinem Vater mal das erste Board gezeigt habe, was ich so mache. Er sagt, was machst denn du da? Und sagte, ach so, das habe ich als Kind schon auf dem Berg oben gemacht. Und ich so, ja, das Prinzip ist ja super simpel. Du nimmst einfach etwas, was wackelt und legst was drauf, wo du dich draufstellen kannst.
Ja,
aber
ja,
das ist halt die Entwicklung. Diese Feinheiten machen es halt aus. Zum Beispiel sage ich, weiß ein Surfbrett. Ein Surfbrett kannst du auch sagen, ist ja eigentlich, ist halt ein Stück Schaumstoff oder Styropor oder, also es ist kein Styropor, aber du kannst ja sagen, okay, dann kann ich ja auch, dann kann ich einfach ein Stück Styropor nehmen und damit aufs Wasser. Kannst du machen. Ich meine, Kelly Slater surft mit einer Tür. Aber genau, es wird halt was anderes sein, wie wenn du etwas, was genau dafür optimiert ist, für das, was es machen soll, wird es halt doch anders sein, wie wenn du mit einer Tür surfen könntest. Oder würdest.
Das ist ja das Coole, dass man Produkte und Dinge weiterentwickeln kann. Ne? Ich meine, das Surfbrett war ja früher auch nur, auch nur ein Stück ein Brett ungefähr. Ne? Und in allen Bereichen gibt's heute da irgendwo Auswahlmöglichkeiten. Deshalb, ich denke, das Indoboard hat da seine Bewandtnis. Ein ehemaliger Podcast-Gast von mir, der schon zweimal zu Gast war, der Josh, der baut mittlerweile auch selber Indoboards, allein nicht Indoboards, sondern Balanceboards, aber auch mehr so für die medizinische Anwendung, weil er halt einen sehr, sehr großen Krankheit als Background auch hat und die dann auch extra fest, extra, dass man dann wirklich da so den medizintechnischen Ansatz hinter hat. Und ja, natürlich mega gut, wenn es dann auch einfach das Funboard gibt, das dazu passt, das bei dir entsprechend da ist.
Ja.
Wie sieht es denn aus? Beim Indoboard gab es auch mal verschiedene Shapes, weiß ich noch. Ich war mal in einem Surfcamp, da stand dann irgendwie ein Longboard und dann war da irgendwo ein Shortboard oder ich glaube, es gab zwei oder drei Shapes. Gibt es beim Costaboard da Unterschiede oder würdest du sagen, dass man für die unterschiedlichen Bretter überhaupt unterschiedliche Shapes bei einem Balanceboard braucht?
Ja, schon. Also ich habe ja mit dem, das Costaboard hat ja selber auch eine kleine Evolution. Wir hatten das so wie das vor 10 Jahren aussah, sieht's heute nicht mehr aus. Also wir hatten insgesamt, ich muss kurz zählen, 4 oder 5 Shape-Wechsel. Das hat jetzt, also immer nur so, das waren so Kleinigkeiten. Zum Beispiel war es ganz am Anfang, war es asymmetrisch, da hat es, die Nose war viel stärker gebogen nach oben und hinten war es auch, war auch viel stärker gebogen, aber du hattest, es war dann eben nicht so, es hatte nicht so eine flüssige Bewegung, weil du eben, also das merkt kein Mensch, wenn du das ausprobierst, wenn du nur das hast, merkt es kein Mensch, aber wenn du wie ich ja jeden Tag draufstehst und merkst, dann willst du sagen, nee, irgendwie zum Tricks machen, finde ich es einfach besser, wenn es so eine homogene Bewegung ist. Und dann haben wir das geändert. Dann, also immer wieder so Kleinigkeiten geändert, wo ich gedacht habe, ja, da könnt ihr mal ein bisschen was machen. Das ist für jemanden, der nicht da voll drin ist, nicht merkbar, nicht spürbar. Also außer das erste, das war extrem. Aber ich habe immer nur das Modell so weiterentwickelt, wie ich denke, dass es für die Leute, die es benutzen, das Optimale ist. Und deswegen sind wir jetzt seit 2 Jahren hatten wir immer so das Gleiche. Jetzt gab es wieder eine kleine Änderung. Es hat natürlich immer noch den Rocker-Shape. Da waren wir auch wirklich die Ersten. Finde ich ganz geil. Im Internet finde ich überall Leute, die behaupten, sie wären die Ersten. Ich habe alle überprüft, kann ich sagen. Wahnsinn nicht. Wahnsinn nicht. Ja, ich habe so viel Geschichte. Ich könnte 30 Stunden reden, aber das wird vielleicht dann doch irgendwann langweilig. Auf jeden Fall, der Shape. Wir hatten immer nur ein Board. Ich hatte eine Zeit lang die Idee, ein anderes Board zu machen. Aber dann war es eben wieder so, dass so, okay, das andere Board müsste natürlich auch ein anderes werden. Das könnte jetzt ein Fitnessbereich werden. Dann dachten wir so, naja, aber da gibt's das Indoboard. Das ist irgendwie für den Bereich eigentlich dann doch optimaler. Warum soll ich jetzt das bauen? Ich fokussiere mich auf das, was mir Spaß macht und bleib bei dem Board. Was ich gemacht habe. Ich finde natürlich das Ästhetische irgendwie immer noch geil, weil es ist eigentlich ein Board, ich meine, du kennst es auch, Surfbretter, okay, die sind alle weiß und haben jetzt nicht so viel Verzierung drauf, weil es einfach schwieriger oder komplizierter ist, da eine Grafik drauf zu machen, aber beim Snowboarden, muss ich ehrlich sagen, meine Snowboards habe ich immer ausgewählt, passen die für das, was ich machen will, und dann kommt aber das Design, also das finde ich schon wichtig. Ich hatte immer von Burton Dynamite oder so ähnlich. Boah, weiß gar nicht mehr. Und die hatten das jedes Jahr und ich wusste, okay, das ist mein Board und da hast du geguckt, wenn das Design irgendwie auch noch gepasst hat, hast du das genommen und kein anderes. Also Design war für mich immer schon wichtig und ich habe mich eher darauf fokussiert, einfach verschiedene Designs und Grafiken anzubieten, weil es halt einfach, das steht im Wohnzimmer irgendwo rum oder steht bei dir im Zimmer rum, dass du nimmst das irgendwo mit. Ich finde das irgendwie, das fand ich spannender. Und da bin ich auch immer noch dabei und bringe auch immer wieder neue Designs raus.
Absolut. Das ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Das muss irgendwie auch stimmen. Also mein Surfbrett steht hier hinten, ja, hinter mir, das habe ich mir auch selber designen lassen damals. Oh. Das war das erste, das ich mir mal habe shapen lassen. Und er meinte, dann willst du ein Design drauf haben? Und ich habe die Geschichte hier im Podcast schon 2-3 Mal erzählt, glaube ich, wie ich die Nacht drüber geschlafen habe. Und dann kam ich raus mit hier irgendwie, ja, ich möchte ein Heavy Metal Tribal mit schönen Hawaii-Blumen. Und da oben muss ein Totenkopf mit Iro sein. Und da kommt dann der, kommen dann die Tribal raus. Und unten, das sieht man jetzt nicht, da ist noch eine brennende Sonne, aus dem die Tribals rauswachsen. Und ist einfach, ja, ich finde auch, Design ist einfach wichtig bei so einem Lifestyle-Produkt halt einfach.
Ja,
also auch, ne? Das ist, wenn man jetzt halt total das super oft benutzt und es auch schnell kaputt geht, weil man nur am Surfen ist oder nur am Machen ist, dann ist das wahrscheinlich eine andere Sache, aber.
Ach ja, so. Ich finde es auch, für mich, es gibt Leute, deswegen haben wir auch so Boards, die ganz neutral sind, die nicht so viel Schnickschnack haben. Das verstehe ich auch. Wir hatten mal mit verschiedenen Holzvarianten habe ich rumprobiert, weil es einfach schön aussieht. Ich finde, Holz an sich hat einfach was Schönes. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Also oft, weil schöne Holzarten sind jetzt auch nicht unbedingt immer die besten so umwelttechnisch. Und es wird ein bisschen schwieriger einfach, weil wenn du eine größere Produktion hast, dann ist jede kleine Variante, die du irgendwie hast, macht alles so viel komplizierter. Aber das ist jetzt etwas, was ich zum Beispiel viel mehr wieder machen kann, weil ich mir einfach viel mehr Zeit lassen kann mit jedem Board.
Ja, das klingt gut. Da kommen wir auch gleich nochmal zu, würde ich sagen, zu den Materialien. Ich würde vorher nochmal so 2-3 Schritte zurück, so in deine Geschichte nochmal einmal gehen. Kannst du dich noch an deine erste Welle erinnern, an die du gesurft bist?
Ja, also nicht jetzt vielleicht an die allererste, aber also ich weiß, wo es war. Das war in Portugal, in Arifana. War es in Arifana? Mhm. Oder war es in Arifana oder Monte Clerico, aber ich glaube, in Arifana war das. Klassisch mit einer Surfschule, so hat es bei mir mit dem Surfen auch angefangen, wie glaube ich bei vielen. Also ich war ja absoluter Snowboard-Freak. Das mache ich seit, wie alt bin ich jetzt? Mache ich seit 30 Jahren. Ja, man wird älter. Seit 30 Jahren.
Ja. Merkt man nicht.
Und für mich war ein Freund, der sagte irgendwann mal so, hey, lass mal nach Portugal zum Surfcamp gehen, das ist ganz nice, macht viel Spaß, das macht dir bestimmt auch Spaß. Ich dachte, geil, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und dann war ich da und ich weiß noch damals, ich war erstmal surfen und habe gesagt, oh, das wird irgendwie, das weiß ich jetzt schon, das wird mein Leben nachhaltig verändern. Und das war auch tatsächlich so, weil das hat nicht lang gedauert, bis dann irgendwann mal sagst, okay, ich muss meinen Job irgendwie aufhören, ich muss mein Leben umplanen. Das ist dann auch ein bisschen irre, wenn ich jetzt so zurückblicke, was so, ich meine, am Schluss, in Anführungszeichen, ist es nur eine Sportart, ist keine Sportart, das war für mich immer mehr ein ganzer Lebensstil. Und das hat alles verändert, weil plötzlich willst du nur surfen und der Rest ist eigentlich egal. Fun, das ist wie Meditation. Na, das ist für mich Meditation, wenn du am Wasser bist. Das hat irgendwie der Vibe natürlich mit den entsprechenden Leuten. Klar, heute hat sich auch ein bisschen wieder was verändert, aber das gibt's überall. Trotzdem fand ich, das war einfach etwas, wo ich mich so richtig wohlgefühlt habe. Und so hat's angefangen. Da habe ich meine erste Welle da im Surfcamp und es war einfach geil. Da hat's mich gekickt. Ja, und dann war ich eine Woche dort und glaube ich 3 Wochen später war ich wieder eine Woche dort und 3 Wochen später war ich wieder eine Woche dort, dann 2 Wochen. Dann ging's eben los mit mein Beruf wurde zum Problem. Ja, und was am Schluss dann dazu geführt hat, dass ich irgendwann mal eben alles abgebrochen habe und soweit reduziert und dann eine Zeit lang einfach in meinem Van gelebt habe, in der Nähe vom Strand oder halt in Berlin, je nachdem, wo ich gerade war, ein paar Boards zwischendrin und der Rest eben im Van und surfen und E-Mails beantworten und Planungen machen und so weiter. Und also mit Costa Board und Surfen, das war, so hat's angefangen.
Ja, sehr cool. Coole Story so und ich freue mich auch, dass du da, freue mich immer zu hören, wenn jemand das auch so wirklich so darstellt, dass es für ihn auch einfach ein neues Leben bedeutet, wenn er mit Surfen anfängt. So,
ja, klar.
Geht es, glaube ich, vielen, aber ja, genau, gibt auch nicht immer jeder so zu, sage ich mal.
Ach.
Wie sieht's denn mit Thema Balance Board bei dir aus, so, wenn du jetzt zum Beispiel in Berlin gelebt hast? Ist das Balance Board für dich dann auch Ich fange mal von meiner Seite aus an. Ich habe es mir damals nicht gekauft, um mein Surfen zu trainieren und damit besser surfen zu können, sondern tatsächlich, um so ein bisschen Surf-Feeling zu versuchen, in mein Leben zu Hause zu holen.
Ja, also ich glaube, das war bei mir auch so mit der Grund, so dass willst halt irgendwas machen, was dich in diesem Vibe irgendwie immer so ein bisschen mitzieht. Und wenn es nur für dich selbst ist, ne? Also auf jeden Fall. Ich habe ja in Berlin, also natürlich aus meiner Perspektive, das Board habe ich hier die ganze Zeit benutzt, weil ist ja eigentlich mein ganzes Leben. Also so, alles dreht sich um Costa Ball. Ich meine, da steckt mein Name drin, weil als ich damals den Namen gemacht habe, ich habe für den Brandnamen und das Logo, ich glaube, wie lange hat das gedauert? Es war eine Entscheidung von irgendwie so 15 Minuten. Wie nenne ich denn jetzt irgendwie die Marke oder das Board? Na, ich sag, ach komm, Lenz, erstmal Costa Boys, interessiert doch, kennt doch keiner, weiß doch keiner. Und irgendwann hast du dich halt dran gewöhnt, hab gesagt, ey, das passt doch irgendwie. Und vor allem sagen dann zu mir Leute, ey, Costa, wie die Küste und so, deswegen. Und ich heiße halt Costa, deswegen habe ich es halt Costa Board genannt.
Ich hatte das Gleiche, als ich dich angeschrieben hatte und dann zurückkam, dass Costa antwortete. Da dachte ich auch, ach, er heißt Costa. Okay, super. Ja. Ich habe mal auch von Küste ausgegangen die ganze Zeit irgendwo. Und dann ja, total gut der Name.
Ja, also es hat mit Küste eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Es war einfach, ich habe nicht groß drüber nachgedacht. Ich habe gesagt, hey, das ist doch mein Baby. Alles dreht sich bei mir um das Ding. Dann nenne ich es doch jetzt Costa Board. Dann wissen wenigstens meine Freunde, von was ich spreche. Und ich fand es dann, also es gab so irgendwann mal eine Phase, du hörst natürlich deinen Namen, dadurch, dass du Costa Board, überall. Weißt du, du machst eine Werbung, machst hier dies, du hörst halt diesen Namen überall. Weil ich natürlich in diesem Environment so bin. Und irgendwann denkst du, boah, ich kann meinen eigenen Namen nicht mehr hören, weil es halt so viel wurde und auch so abstrakt, weißt du? Ich denke gar nicht mehr drüber nach, wenn ich Costa Board sage, dann das ist halt für mich wie irgendein Markenname. Ich höre nicht meinen Namen mehr raus. Und das ist ja die Kurzform von Konstantinos. So heiße ich, also mein richtiger Name ist Konstantinos. So nennt mich aber. Also hat mich niemand genannt, nicht mal meine Eltern. Also der Name, wenn du Konstantinos irgendwie gerufen hättest, hätte ich mich nicht umgedreht, weil das ist völlig, völlig fremd. Aber ich habe tatsächlich vor fünf Jahren, dann da angefangen, einfach mal, wenn ich neue Leute kennengelernt habe, habe ich mich vorgestellt mit Konstantinos. Einfach so ein bisschen, um mal wieder meine eigene Identität wieder zurückzubekommen.
Ja, spannend auf jeden Fall. Für mich war es auch, also ich habe das Indoor-Board damals dann mir gekauft und für mich war es auch eine geile Sache in so einer Mietwohnung. Ich war sehr viel auf Konzerten unterwegs, sehr viel in Clubs und dann viel so Punkrock-Clubs und sowas, da viel auf der Tanzfläche und am Rumpogen und am Machen und dann zu Hause irgendwie, da konntest du jetzt ja nicht so richtig volle Pulle Musik aufdrehen und so dieser Bewegungsfaktor fehlte auch. Für mich war es tatsächlich manchmal, ich habe mir dann eine Mucke aufgelegt, habe mich auf das Ding gestellt und das habe ich jetzt letztens gerade mal wieder probiert und merke, das klappt immer noch gut. Es ist wie ein bisschen tanzen. Man kann da richtig rhythmisch auf so einem Board sich bewegen und da echt auch Frust abbauen, wenn man auf so einem Ding steht. Das ist lange nicht mehr gemacht und letztens mal wieder probiert. Richtig cool.
Ja, ich glaube, Bewegung, also gerade wenn man irgendeine Emotion abbauen will, dann ist Bewegung sowieso das ist das Beste. Da, ob du das jetzt auf dem Board machst oder irgendwie anders, das ist immer gut. Das hilft. Ja, so richtig tanzen auf dem Board mache ich eigentlich nicht. Dazu bin ich, das ist lange her. Ich habe früher Breakdance gemacht und so Hip-Hop getanzt.
Oh, okay.
Aber das kannst du auf dem Board, dafür ist es zu klein.
Ja, das glaube ich, ja.
Wellenlänge Spotify Playlist.
Ha, natürlich habe ich ihn Costa auch nach der Spotify-Liste gefragt. Er hatte aber spontan irgendwie keine Songs bereit und er wollte mir die nachmelden. Da sind wir jetzt irgendwie von abgekommen und da dachte ich, okay, jetzt brauchen wir den Teil jetzt auch nicht drin lassen. Ich nehme jetzt selber heute einfach nochmal einen Song rein und zwar einen, wo ich an die Locals von Te Ahupo auf Tahiti denke. Denn ihre Demo da, die sah schon ziemlich gut aus, dass da eine ganze Menge Leute auf der Straße waren. Und ich hoffe, dass es denen bei weiteren Aktionen nicht so geht wie den Jungs von Kraftklub. Die haben nämlich einen wunderbaren Song, Schüsse in die Luft, in dem sie bemängeln, dass sie in ihrem Kampf gegen Rechts und gegen schlechte gesellschaftliche Entwicklung sich alleingelassen fühlen und die Leute einfach die Augen verschließen vor dem, was da ist. Ein wunderbarer Song, um sich ein bisschen wachrütteln zu lassen, mit schönem Verweis auf Die Ärzte, Deine Welt, den Song, den ich hier auch schon ganz früh mal reingenommen habe. Hört einfach mal rein, ich finde ihn sehr inspirierend und damit viel Spaß. Du hast schon sehr viel über deine Unternehmensgeschichte, wie das Ganze zustande kam und wie es sich entwickelt hat, erzählt. Jetzt bist du an dem Punkt, dass du gerade nach Portugal umgezogen bist, privat mit deinem Unternehmen?
Schon länger. Ich lebe in Portugal seit über 5 Jahren schon.
Okay, ja.
Also es war immer so in Berlin, Portugal. Und das war auch ein Teil, ich sag mal, Teil des Problems, dass wenn dein Lebensmittelpunkt eigentlich in Portugal ist und aber alles andere in Deutschland, dann wird es ein bisschen schwierig. Vor allem ab einer gewissen Größe eben, weißt du, weil klar, da es ist halt nicht mehr so einfach, dann auch alles zu organisieren, zu steuern. Es wird halt alles komplizierter. Und mit Portugal, da war das tatsächlich so, wie ich gesagt habe, ich war immer mit meinem Van in Portugal unterwegs zum Surfen und dann immer wieder mal zurück in Berlin. Und vor 5 Jahren bin ich einfach nicht mehr zurückgefahren. Das war gar nicht geplant. Also ich habe jetzt, und dann kam ja, auch Corona und das Ganze. Da war ich dann hast du dich irgendwie so hier eingelebt. Und ich liebe es hier, vor allem hier kannst du halt, also hier kann ich halt jeden Tag surfen.
Klar.
auch wenn ich das, und das ist ein wichtiger Punkt, wenn man dann direkt am Meer wohnt, dann kommt dann doch auch wieder der Alltag. Und dann geht man gar nicht richtig jeden Tag surfen.
Ich habe das von mehreren schon gehört.
Das werde ich ein bisschen intensivieren müssen. Aber mein Lebensmittelpunkt ist schon Portugal, schon seit 5 Jahren. Und was ich aber jetzt gemacht habe, erst vor kurzem, so gar nicht her, ist eben, dass ich jetzt alles andere auch mit nach Portugal gezogen habe, alles zu mir. Und eben weg aus Berlin, da hatten wir eine riesige Werkstatt. Die ist aber jetzt, die habe ich zugemacht, also ist jetzt zu. Und deswegen ist jetzt alles andere, kommt jetzt nach Portugal. Also alles um meinem Haus herum oder in meinem Haus oder im Schuppen oder so. Mal gucken, wie ich das jetzt final alles dann wieder aufbaue, weil es wird halt, ich merke, es ist, die Energie ist wieder eine andere, da kommen wieder viele neue Ideen. Aber mal schauen.
Okay, aber es ist halt eine Folge, dass du sowieso schon lange da bist, dann entsprechend.
Ja, klar. Ja.
Und wie... Ja, klar, okay, macht Sinn auf jeden Fall. Und wie gestaltet sich das Ganze jetzt, dass du dann quasi in Berlin ja dann zugemacht hast? Dann musst du sicherlich jetzt in Portugal dir neue Leute suchen oder kommen da sogar Leute mit aus Berlin?
Nee, noch nicht. Das ist, wie gesagt, baue ich ja, also ich baue selber. Ich baue einfach selber, also ich habe das wieder so zurück, in den Ursprungszustand gebracht. Und momentan brauche ich keine Leute. Ich habe natürlich über die Jahre entwickelst ja auch, weißt ja auch, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Und ich habe mir das so zusammen, sagen wir mal, so optimiert jetzt, dass ich sage, ich kann alles noch selber managen.
Ah, ja, okay.
Und das heißt aber natürlich, dass es nicht so ganz irre wird, also so wie 2020, wenn jetzt eine Pandemie kommen würde, von der wir nicht hoffen, dass sie irgendwie kommt, aber wer weiß, was da ist. Ja. dann wäre einfach Kapazität durch. Und das ist auch gut so. Also sagen wir es mal so, über die Zeit hat man sich so weit entwickelt, dass die Kapazität nicht mehr so ist, wie sie vor 10 Jahren war. Vor 10 Jahren habe ich für 3 Boards so lange gebraucht, weil einfach nicht die optimierten Prozesse und Maschinen und so alles hattest. Und das geht jetzt alles schon alles viel, viel schneller.
Ja.
Also das ist kein Thema.
Ja, es ist spannend. Auch ein cooler Ansatz, finde ich, dass du da einfach zurückfährst und sagst, ich muss jetzt nicht unbedingt weiter wachsen und weitermachen, sondern ich möchte eigentlich lieber wieder irgendwo in meiner eigenen Hand haben. Ist ja nicht so geläufig und nicht so selbstverständlich heute, aber ich denke auch, es ist eigentlich der bessere Ansatz irgendwo.
Ja, also weiter wachsen werde ich schon, nur eben ein bisschen andere Richtung, aber das will ich noch nicht verraten, weil das wir sind ja gerade im Umbauprozess. Mhm. Also Costa-Boards, die sind auf jeden Fall, die laufen schon so weiter, wie man das kennt. Vielleicht haben wir dann doch irgendwann mal ein bisschen Engpässe, das heißt, die Kapazitäten sind ein bisschen weniger, aber es kommt dafür ganz viel andere interessante Sachen dazu. Da können wir vielleicht nochmal einen neuen Podcast machen.
Ja.
Aber das wird noch richtig spannend. Im neuen Jahr kommt es dann raus. Aber da will ich noch nichts verraten. Erstmal muss alles stehen. Es ist okay. Viel Arbeit, es ist richtig viel Arbeit, aber es wird auf jeden Fall mehr als nur ein Balanceboard bleiben.
Oha, ja, da bin ich gespannt. Und ja. da komme ich auf jeden Fall wieder auf dich zu, wenn ich da was anbahnt.
Ja.
Nochmal eine Frage so zum Borddesign. Materialtechnisch, ist das ähnlich wie beim Surfbrett, dass man da auf bestimmte Materialien zurückgreift und das mit Wissenschaft hinter ist? Oder kannst du theoretisch auch brauchst du nur ein stabiles Holz?
Das kommt ganz drauf an, was du machen willst. Du kannst natürlich, ich hatte das immer wieder am Anfang dann Leute geschrieben, hol dir doch einfach ein dickes Brett aus dem Baumarkt und eine Plastikflasche mit Wasser. Und sag, wahrscheinlich, ja, geht. Ja. Das geht schon. Ist halt, fühlt sich halt anders an. Ich glaube, das sehen auch, also wenn ich so die Konkurrenz oder die Wettbewerbe, wie man so schön sagt, sehe, das sieht jeder so ein bisschen anders. Manche haben einfach ein dickes Holzbrett und schneiden das irgendwie flach aus. Was ich mache, die Boards sind so gebaut wie ein Skateboard. Das heißt, du hast verschiedene Lagen, wie beim Skateboard eben, verschiedene Lagen, und die werden ineinander einfach verpresst, um in diese Form zu kommen, weil du hast halt eine andere Flexibilität. Das ist etwas, das sieht man auf manchen Videos, wenn man genau hinguckt, aber wer macht das schon? Dann sieht man zum Beispiel, wenn du Sprünge machst und auf dem Board landest, auf so einem dicken, harten Brett, da passiert gar nichts, außer dass die ganze Energie, die du natürlich beim Sprung hast, die geht natürlich auf dich über, auf deine Knochen, auf dein Gewebe, auf alles, ne? Mhm. Wenn du mal unser Board beobachtest, ich kann dir mal so ein Video schicken, da sieht man es richtig gut, wenn du so landest, dann siehst du, wie das sich so richtig verflext, richtig verdreht. Weil es halt einfach, das liegt halt ein bisschen an der Bauweise und das macht es im Endeffekt auch dieses Gefühl, wo du merkst, das ist eben kein dickes Holzbrett, wo du einfach drauf springst, sondern das hat so, es fühlt sich irgendwie so ein bisschen angenehmer an, geht ein bisschen mehr im Flow. Also wenn du beides mal ausprobierst, nimmst ein dickes Brett und springst hoch und nimmst mal ein Costa-Board, dann wirst du einfach merken, okay, das ist irgendwie anders und das liegt eben an der Bauweise und an der Form und an der Dicke vor allem.
Mhm, ja. Und welches Holz nimmt man vornehmlich?
Das ist ob Birke oder kanadisches Ahorn. Das ist immer so ein bisschen, ist halt kanadisches Ahorn ist super teuer und eben nicht besser für das, was man es braucht. Also wir nehmen hauptsächlich Birke.
Okay.
Und in verschiedenen Dicken und Lagen und je nachdem, wie man die dann zusammenklebt, ergibt sich dann die Flexibilität, die Struktur.
Das ist ja auch ein guter, solider, einheimischer Baum, den man gut nachhaltig bekommt, denke ich mal. Und soweit ich schon gelesen habe, legst du da ja auch ziemlich Wert drauf, ne?
Ja, also es ist halt, macht natürlich auch, wenn du irgendwann mal mehr als nur 5 Boards machst, macht es halt auch Sinn, dass du einfach sagst, okay, ich bleibe bei einem Holz, bei einer Produktion, weil das habe ich halt auch gelernt, jede kleine Änderung, wo du denkst, was weiß ich, wenn du sagst, naja, ich nehme jetzt einfach ein anderes Holz, weil es halt irgendwie verfügbarer ist oder sonst was, dann merkst du, oh, das reagiert plötzlich anders, das ist irgendwie schwerer oder leichter oder, also so, da willst du nicht viel ändern und ich habe das am Anfang, habe ich es tatsächlich wegen der Farbe genommen, weil das war eben nicht so ganz so gelb, ich fand es einfach, hat eine schöne Farbe, vor allem wenn man schleift, dann hat es so dieses gräuliche, so gelb-gräuliche, also es ist nicht so ganz so knallgelb und das fand ich irgendwie ganz nice und irgendwann bist du halt im Prozess drin und sagst, okay, ich ändere jetzt gar nichts, genauso wie es jetzt ist, bleibt das und deswegen bin ich auch bei dem Holz geblieben, weil es sich halt einfach auch bewährt hat.
Ja, klar, super. Und die, was gibt's Besseres als die Birke da irgendwo, ne? Noch, am besten wäre vielleicht noch, wenn die Fichte tauglich wäre. Da gibt's im Moment viel, aber
nee, ja, das ist schon, so. muss man ausprobieren. Ja, so Sachen kosten immer viel Zeit, machen aber halt total Bock, wenn du mit verschiedenen Holzarten rumprobierst. Ja. Das kommt. Da werde ich wieder mehr Zeit investieren können.
Stichwort Training auf ein Costa-Board daheim. Du hast es schon beschrieben, ne, durch die Bewegungsrange unheimlich viele verschiedene Moves trainieren, Manöver trainieren und das gar nicht mal direkt, dass man die Manöver macht, sondern halt über die verschiedenen Bewegungen, dass man da sich auf vieles vorbereitet. Wie würdest du es sagen, in Verbindung ist dann trotzdem Fitness, ist es auch ein Fitnessgerät von der Anspannung der Muskeln?
Auf jeden Fall, ja, ne? Du hast doch eins, ne?
Ja, ich habe es tatsächlich relativ stiefmütterlich behandelt in den letzten Jahren, würde ich sagen. Aber
ja. Also, wenn du mal das Board nimmst und einfach mal, 15 Minuten Tricks machst, dann bist du durch. Dann läuft dir die Suppe runter. Also, das ist schon ganz schön intensiv. Wir hatten eine Zeit lang, haben wir viel gefilmt mit dem Team, dass wir so jeden Tag so Stunden auf dem Board waren. Also ich sag dir, abends nach 4-5 Stunden so Sessions gemacht, ey, du bist komplett durch. Da geht gar nichts mehr. Deine Knochen, Muskeln, alles tut weh. Wenn du Tricks machst, also nur so hin und her wackelst, da passiert jetzt nicht so viel irgendwann mal. Aber wenn du wirklich versuchst, Tricks zu machen, und das, also da reichen 10-15 Minuten, dann bist du, da hast du ein ordentliches Workout hinter dir.
Da bin ich sehr gespannt. Ich werde mir ein Board von dir anschaffen, zeitnah, und dann den Vergleich zum Indoor-Board. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man es einfach viel intensiver nutzt und dann halt den Fitnessfaktor schon mit abbildet. Wahrscheinlich so in puncto Surf-Vorbereitung dann noch ein bisschen Mobility und Yoga und sowas vorab und vielleicht die Arme noch mal ein bisschen fürs Paddeln trainieren und Ähnlichem. Dann ist man eigentlich ganz gut vorbereitet, glaube ich. Ne?
Ja, also so die beste Vorbereitung. Wir haben ja mal mit Costa Board auch tatsächlich so ein ganzes Fitnessprogramm aufgebaut. Das haben wir nie released. Und vielleicht kommt es noch. Also für den Landlocked Surfer, gerade in Deutschland, der so, ich sag mal so 2-3 Mal im Jahr für 1-2 Wochen surfen geht, da sage ich immer, das allerbeste, was du machen kannst, ist wirklich Take-Offs zu Hause üben. Auch wenn du die kannst, diese Muscle-Memory, die braucht immer ein bisschen. Und vor allem, wenn du halt einen Take-Off übst und ein paar Burpees machst, die Schulterstärke, die Ausdauer, die du brauchst, wenn du das 2-3 Wochen vor dem Surfen einfach regelmäßig ein paar am Tag machst, dann hast du halt viel mehr Energie im Wasser, weil du halt länger paddeln kannst. Du bist nicht nach dem ersten Rauspaddeln schon völlig kaputt, sondern du hast halt viel mehr Energie. Du kannst mehr paddeln, du paddelst schneller. Wenn du schneller paddelst, kriegst du mehr Wellen, weil du halt besser reinkommst. Wenn du ein bisschen fitter bist, hast du ein bisschen mehr Luft. Das heißt, wenn du auch mal unter Wasser bist, nach 3 Sekunden kriegst du nicht gleich Panik, sondern, also es ist so, es macht so ganz viel, diese kleine Vorbereitung vorher, empfiehlt jedem, bevor du wieder surfen gehst, 2-3 Wochen vorher, Take-Off üben, sodass der sitzt, dass man den nicht nochmal im Wasser jetzt antrainieren muss nach einer langen Pausezeit, sondern dass der einfach im Kopf sitzt, weil dann kannst du nämlich die Sachen im Wasser üben, die du eben nur im Wasser üben kannst. Das heißt, mal kurz deinen Körper wieder drauf adaptieren, wie es so ist, wenn halt der Welle schiebt, zumacht oder was auch immer.
Ja.
Also das empfehle ich. Liegestütze, Burpees oder eben Take-Offs zu Hause üben. Am besten sich selber filmen, das Handy auf die andere Seite stellen und dann die Markierungen machen, um zu sehen, landet man immer am gleichen Punkt, wo man will. Also ist das kontrolliert, was man macht, oder ist es immer nur Zufall? Und vor allem sieht man sich eben so von der Seite, ob die Bewegung, wie man die so macht, ob das auch richtig ist. Weil falsch trainieren ist halt auch doof.
Genau, und an der Stelle kann ich vielleicht mal wieder die Pop-Up-Matic empfehlen, die extra Surf-Fit-Matte, die ich schon mal im Podcast hatte, die dann Linien drauf hat und alles. Und das ist auch ein ganz einfaches, aber tolles Ding. Ja, und ich muss auch sagen, was ich auch jetzt gerade in Vorbereitung auf die Folge nochmal gedacht habe, es ist halt auch nochmal flexibler als ein Surfskate. Surfskate hatte ich zuletzt ja auch schon besprochen im Podcast und ist sicherlich eine super Variante, um auch bestimmte Moves zu trainieren.
Ja.
Aber es, bei mir ist halt einfach auch, ich habe keine gute Fläche hier, wo ich es machen kann. Es gibt hier bei mir in der Pampas überall nur Äcker und Feldwege und da ist mir mit dem Surfskate schon mal gar nicht mehr so gut aufgestellt und ja, dann regnet es noch und dann so hast du halt im Wohnzimmer dein Balanceboard und das ist ja eine Kombination aus all diesen Sachen. Man muss eigentlich alle diese Sachen haben.
Eigentlich muss man alle Sachen machen. Oder am besten, man geht einfach öfters surfen.
Ja, das ist natürlich das Allerbeste, was geht. Das stimmt, da gebe ich dir recht.
Ja, also nee, das habe ich schon mal diskutiert. Dieser Gedanke, ich meine, klar, wenn man jeden Tag surft, dann ist es auf jeden Fall gut und es hilft auch beim Surfen, wenn man jeden Tag surft, aber die Realität sieht eben so aus, dass nicht alle jeden Tag surfen gehen. Und diese Vorbereitung, die man machen kann, die macht wirklich so viel aus. Also du kannst dein Surfen außerhalb vom Surfen enorm verbessern und eben nicht nur beim Surfen. Gerade die Vorbereitung und die Fitness und Technik, das kannst du alles zu Hause. Also selbst Button-Turns kannst du deinen Bewegungsradius, um zu sehen, ob du überhaupt die Flexibilität hast für einen Button-Turn und so weiter. Das kannst du alles super zu Hause üben. Und dann musst du es nur noch umsetzen auf dem Surfbrett und eben nicht anfangen, wenn du auf dem Surfbrett die eine Woche, die du hast, die paar Wellen, die du hast, dass du da dann anfängst, rauszufinden, oh, ich bin ja gar nicht flexibel hier für den, was ist. Also du kannst schon viel zu Hause machen. Und das empfehle ich auch wirklich jedem. Das habe ich früher auch immer gemacht, mich immer richtig vorbereitet, dass du halt dann das übst, was du halt jetzt auf der Welle üben kannst. Oder einfach nur Spaß hast. Das ist sowieso das Ding. Wenn du Spaß hast, dann hast du sowieso gewonnen.
Ja, genau. Sich zu Hause einen Spaß-Workout zusammenlegen, in dem man immer trainiert, das ist das Beste, was geht. Und dann möglichst viel natürlich schaffen, ans Meer zu kommen.
Ja, genau.
Ja, Costa, es zeichnet dich schon ab, dass wir ein zweites Gespräch führen werden zeitnah, wenn du deinen Umzug und alles komplett durch hast und da wirklich gesettelt bist erstmal. Da bin ich schon gespannt, was da kommen mag. In dem Sinne, ich würde jetzt einfach erstmal sagen, viel Spaß noch beim Restumzug.
Danke.
Und vielleicht hast du Lust, noch einen schönen motivierenden Satz rauszuhauen. Du hast schon so viel Weisheiten heute kundgegeben.
Habe ich das? Ja, also das ist so auf Anfrage. Also ich glaube, wenn ich einen Satz raushauen sollte, würde ich sagen, dass man alles nicht zu ernst nehmen sollte. Und mit alles meine ich so das ganze Leben. Ich habe mit Costa Board und auch persönlich so viele Sachen schon erlebt die letzten 10 Jahre. Und die meisten Sachen, die einen so richtig Kopfschmerzen bereitet haben, sind irgendwann auch Geschichte. Also bevor man sich einfach die paar Jahre Stress und sonst was, kann man sich einfach gleich sparen. Ist leichter gesagt, ich weiß, in der Situation, wenn man dann in der Situation ist, aber wenn man einfach die Dinge so ein bisschen leichter sieht, weil irgendwann ist sowieso alles vorbei.
Fantastisch, da kann ich nur zustimmen. Ist vielleicht auch eine Sache, die man ein bisschen mit einem etwas vorangeschrittenen Alter besser erkennt, aber das sollten sich wahrscheinlich vor allen Dingen die ganzen jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen zu Herzen nehmen.
Ich kann es nur bestätigen. Weißt du, so wenn also hättest du mir das vor 20 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, Digga, ich habe keine Ahnung, was du erzählst, aber ich habe wirklich Stress. Ich habe wirklich Probleme. Aber ich glaube, das ist ein Tipp.
Super, das nehmen wir als Abschluss.
Finde ich gut. Alles klar, ich danke dir und danke euch allen. War cool. Spaß gemacht.
Jawohl.
Tschüssi. Ciao.
Ja, auf jeden Fall ein sehr entspannter, cooler Typ. Oder was meinst du? Ich finde das wirklich schön, dass er entscheidet, das wird mir jetzt irgendwie zu viel, das wollte ich so nie in diesem Umfang. Ich entscheide mich lieber wieder für mehr Work-Life bzw. Work-Surf-Balance und ist ja auch eine Entscheidung für die Familie am Ende, dass einfach mehr Zeit für das Private übrig bleibt. Und wenn man damit hinkommt, ist das, denke ich, der Ansatz, der uns allen irgendwo ein bisschen besser tun würde, als das immer höher, schneller, weiter. auch der Designansatz beim Costa Board, der überzeugt mich auf jeden Fall. Für mich ist das ja immer wichtig, ich habe es ja schon öfters hier auch erwähnt, wie mich mein Surfbrett einfach immer motiviert, das mit eigenem Design an der Wand steht und wie schön ich das finde, wenn ich das Ding mal in meinem Alltag hier sehe und denke, ah ja, bald geht's mal wieder ans Meer. Das motiviert mich und an so einem Teil erfreue ich mich dann auch einfach. Ich bin schon gespannt, was da Neues und als Nächstes aus dem Hause Costa Board kommen wird. Ich habe da auch noch keinerlei Info von Costa bekommen. Von daher, es wird sicherlich im Anfang neuen Jahr, nächsten Jahres eine weitere Folge geben. Und in dieser Folge hat Costa ja auch eine ganze Menge Dinge angerissen, auf die ich eigentlich gerne nochmal näher eingehen würde, wo ich jetzt einfach auch nicht mehr wirklich zu kam. Gerade so das Thema Kopien seiner Boards und Fakes, die er irgendwo absichtlich auf Instagram verbreitet hat, fand ich an so super spannenden Ansatz. Da werde ich auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen bei Zeiten. Ja, jetzt auf jeden Fall nochmal einmal schnell die Info für das Gewinnspiel. 3 Costa Boards wird es tatsächlich zu gewinnen geben. In 4 verschiedenen Designs ist das Ganze möglich aus der aktuellen Kollektion. Vielen Dank für die großzügige Spende, Costa, auf jeden Fall an der Stelle nochmal. Bedingungen dafür sind einmal auf Instagram. Folge Costa und mir auf Instagram, kommentiere den Post zu der Episode, welches Design möchtest du? Es gibt ein Bild auf Instagram und auch in den Shownotes zu sehen, wo die 4 Designs nummeriert sind. Verlinke in dem Kommentar einfach das Design und dein Surfbuddy und damit bist du schon mal im Pott. Für das Teilen der Episode in deiner Story mit Tag zu mir hast du sogar eine doppelte Gewinnchance. Und alternativ für alle, die kein Instagram haben, kannst du auch auf meiner Webseite mitmachen. Da gibt es den Blog-Eintrag zu dieser Episode. Schreib dort dann einfach einen Kommentar zur Episode, vielleicht einen kleinen Text. Was gedenkst du mit dem Balance Board konkret zu tun, trainieren? Oder wo wird es in deinem Haus einen dekorativen Platz finden oder ähnliches? Und mit so einem Kommentar bist du auch gerne im Pott für die Verlosung. Das Ganze findest du auch nochmal zusammengefasst in den Shownotes. Da findest du außerdem auch den Kontakt zu mir und zu Costa, zu meinen weiteren Podcast-Partnern inklusive Rabattcodes. Und du findest dort auch die besagte Petition zum Thema Teahupo und den Locals of Tahiti. Außerdem natürlich die Spotify-Playliste, hör da gerne auch mal rein. Viele gute Songs von Surfern für Surfern. Und in dem Sinne, ja, mach's erstmal gut bis nächste Woche. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Glück beim Gewinnspiel. Tschüss.
Naja, bisher hatte ich immer noch von abgesehen, mir so ein Balanceboard-Ding zu kaufen. Ja, mittlerweile mein Surfskate zu Hause, den ich eigentlich auch ganz gut nutze. Ja, aber jetzt kommt auch der Winter, ne? Und also ich sag mal, mit Glück ist ein bisschen Schnee zum Snowboarden, aber vermutlich ist ja wieder nur Regen. Ja, dann muss ich wohl im Wohnzimmer surfen. Yeah. Naja, soweit ist es noch nicht. Jetzt surfe ich erst einmal ganz fest da.
Die Olympischen Sommerspiele in Paris starten. Wir von On The Pitch, der Sportpodcast, haben nun ein exklusives Interview mit Benedikt Eggeling, Ruderer aus dem Deutschlandachter für euch.
Also die Vorfreude steigt natürlich von Tag zu Tag.
Bei uns hat Benedikt nicht nur über seinen Alltag als Profi-Ruderer, sondern auch über die Olympia-Ambitionen des Paradeboots gesprochen.
Schade, dass immer nur gesagt wird, Paradeboot Achter und verkaufen lässt sich der Achter besser als der Zweier.
Das komplette Interview findet ihr bei On The Pitch im Podcatcher eures Vertrauens.